Guten Morgen miteinander, Dobro Horanko, guten Tag. Ich kann sogar ohne Pfingstwunder etwas für unsere deutschen Gäste tun und versuchen, Hochdeutsch zu sprechen. Für unsere ukrainischen Gäste müssen wir leider noch auf ein Wunder warten. Ja. Ich habe euch letzte Woche motiviert, klein zu beginnen und Löcher zu graben und dabei mehr von Gott zu erwarten. Ich hoffe, einige unter euch haben begonnen zu graben, an verschiedenen Orten, in verschiedenen Tälern, vielleicht in der Familie, am Arbeitsplatz oder bei Freunden. Und ihr habt Löcher gegraben und die Löcher, die sehen ganz unterschiedlich aus. Jemand hat vielleicht wieder begonnen, für ein Anliegen zu beten. Ein anderer hat eine Aufgabe übernommen. Wieder ein anderer hat vielleicht ein klärendes Gespräch gesucht. Jemand hat eine Andacht im Familienkreis gemacht. Etliche von euch haben vermutlich begonnen zu graben und etliche haben leider keine Zeit gehabt und keine Gelegenheit und haben sich vorgenommen, ich grabe ein anderes Mal, nächste Woche oder so. Und einige von euch haben vielleicht sich entschieden, überhaupt nicht zu graben und haben sich gesagt, ich möchte eigentlich gar nicht mit Graben beginnen. Und ein Grund, warum Menschen keine Löcher graben und dabei klein beginnen und etwas von Gott erwarten, ein Grund kann sein, dass sie nicht enttäuscht werden möchten. Dass sie nicht erleben möchten, dass Gebet nicht erhört wird, dass Gott vielleicht schweigt, ein Gespräch, das man sucht, nicht den Verlauf nimmt, den man sich gewünscht hätte, dass man in einer Aufgabe scheitert, obwohl man gut begonnen hat. Oder dass es eben so ist, dass man Löcher gräbt und es beginnt nicht zu regnen und sie werden nicht mit Wasser gefüllt, dass Gott einfach nicht wirkt. Ein Grund, warum Menschen keine Löcher graben und mehr von Gott erwarten, ist, dass sie nicht enttäuscht werden möchten. Und ich frage dich, kennst du diese Angst in deinem Leben? Kommt das bei dir auch vor? Wenn das der Fall ist, dann geht es dir wie der Frau in dem Bibeltext, auf den wir heute hören möchten. Und ich habe Silvia gefragt, ob sie uns diesen Text vorliest. Und es ist ja nicht so, dass ich eine Leseschwäche habe. Das habe viele Schwächen, aber das ist jetzt nicht meine Hauptschwäche. Aber wir haben gesagt in der Gemeindeleitung, wir möchten gerne die Bibel einfach wertschätzen und dem Bibellesen auch mehr Gewicht geben in der Gemeinde. Und ein Anfang, kleiner Anfang, klein beginnen, ein Anfang ist, dass wir im Gottesdienst den Text lesen lassen möchten. Dass er nicht einfach so von mir gelesen wird und dann ist es ein Zug da, sondern dass speziell jemand vorliest, auch als Symbol, dass jeder die Bibel lesen kann und so kann auch jeder hier vorlesen, der besser Deutsch kann als ich und das sind ja die meisten von euch. Darum werde ich einige von euch noch fragen und heute liest uns Silvia jetzt den Bibeltext.
Ich lese den Text aus dem 2. Könige, Kapitel 4, ab dem Vers 8. Als Elisa einmal nach Schunem kam, lud ihn eine wohlhabende Frau des Dorfes zum Essen ein. Von da an war er jedes Mal in ihrem Haus zu Gast, wenn er in Schunem vorbeikam. Eines Tages sagte die Gastgeberin zu ihrem Mann, ich bin sicher, dass der Mann, der oft zu uns kommt, ein heiliger Bote Gottes ist. Wollen wir ihm nicht im oberen Stockwerk ein kleines Zimmer einrichten? Wir stellen ihm ein Bett, einen Tisch, einen Stuhl und eine Lampe hinein. So kann er sich zurückziehen und etwas ausruhen, wenn er uns besucht. Als Elisa wieder einmal nach Schunem kam, ging er in sein neues Zimmer hinauf und ruhte sich aus. Dann befahl er seinem Diener Gehasi, geh zu unserer Gastgeberin und sag ihr, Du hast dir für uns so viel Mühe gemacht, können wir auch etwas für dich tun? Sollen wir vielleicht beim König oder beim Heerführer ein gutes Wort für dich einlegen? Gehasi ging hinunter und rief nach der Frau. Als er sein Angebot vorgetragen hatte, wehrte sie ab. Ach, es geht mir doch so gut. Ich habe so viele Verwandte hier in der Stadt. Als der Diener mit dieser Antwort zurückkam, fragte Elisa ihn, was könnte man sonst für diese Frau tun? Gehasi erwiderte, nun, die Frau hat keine Kinder und ihr Mann ist schon ziemlich alt. Da sagte der Prophet, gut, ruf sie her. Gehasi holte die Frau. Sie kam und blieb in der Tür stehen. Elisa erklärte ihr, nächstes Jahr um diese Zeit wirst du einen Sohn haben. Ach, mein Herr, rief sie, belüge mich doch nicht, du bist doch ein Bote Gottes. Doch einige Zeit später wurde die Frau schwanger und brachte ein Jahr nach diesem Gespräch einen Sohn zur Welt, genau wie es Elisa vorausgesagt hatte. Inzwischen war der Junge größer geworden. Eines Tages lief er aufs Feld hinaus zu seinem Vater, der dort mit den Arbeitern Getreide erntete. Auf einmal begann der Junge zu jammern, mein Kopf tut so weh. Sofort befahl der Vater einem der Knechte, trag ihn schnell nach Hause. Der Knecht brachte den Jungen nach Hause zu seiner Mutter. Sie setzte sich hin und nahm ihn auf den Schoß. Gegen Mittag aber starb er. Da trug sie das tote Kind ins obere Schlafzimmer hinauf, legte es auf das Bett des Propheten und schloss den Raum ab. Dann eilte sie auf das Feld hinaus und rief ihrem Mann zu, ich brauche einen Knecht und eine Eselin, ich muss sofort zu dem Propheten, ich bin bald wieder zurück. Erstaunt fragte ihr Mann, warum willst du ihn ausgerechnet heute besuchen? Es ist doch kein Feiertag, weder Neumond noch Sabbat. Sie ging gar nicht auf die Frage ein, sondern verabschiedete sich kurz und lief zurück, um die Eselin zu satteln. Dann befahl sie ihrem Diener, treib das Tier tüchtig an, damit wir schnell vorankommen. Halt erst an, wenn ich es sage. So kam sie zum Propheten Elisa an den Berg Karmel. Als er sie von Weitem kommen sah, sagte er überrascht zu seinem Diener Gehasi, da kommt ja unsere Gastgeberin aus Schunem. Lauf ihr entgegen und frag sie, ob es ihr, ihrem Mann und dem Kind gut geht. Ja, ja, es geht uns gut, antwortet sie auf Gehasis Frage. Doch kaum war sie bei Elisa auf dem Berg, da fiel sie vor ihm nieder und umklammerte seine Füße. Gehasi wollte sie wegstoßen, aber Elisa wehrte ab. Lass sie, irgendetwas bedrückt sie sehr, aber ich weiß nicht was, denn der Herr hat mir nichts gesagt. Da brach es aus ihr heraus. Habe ich dich, mein Herr, etwa um einen Sohn gebeten? Habe ich damals nicht sogar abgewehrt und gesagt, du sollst mir keine falschen Hoffnungen machen? Gehasi, mach dich sofort fertig zum Aufbrechen, befahl Elisa seinem Diener. Nimm meinen Stab und eile so schnell wie möglich nach Schunem. Wenn du unterwegs jemandem begegnest, beginn keine Unterhaltung. Und wenn dich einer anredet, gib keine Antwort. Geh und leg meinen Stab auf das Gesicht des Jungen. Doch die Mutter bestand darauf, dass Elisa selbst mitkam. Sie sagte, so gewiss der Herr lebt und so gewiss du lebst, ohne dich gehe ich nicht nach Hause. Da gab er nach und ging mit ihr. Gehasi war vorausgeeilt und hatte den Stab auf das Gesicht des toten Jungen gelegt. Doch ohne Erfolg. Der Junge bewegte sich nicht und gab auch keinen Laut von sich. Da kehrte Gehasi wieder zurück, um es Elisa zu melden. Unterwegs traf er ihn und berichtete, er ist nicht aufgewacht. Als Elisa in Schunem angekommen war, ging er allein hinauf in sein Zimmer und verriegelte die Tür hinter sich. Noch immer lag das Kind regungslos auf dem Bett. Elisa betete zum Herrn. Dann legte er sich so auf den toten Jungen, dass sein Mund auf dem Mund des Kindes lag, seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Händen. Während er so dalag, wurde der Leib des Toten langsam warm. Der Prophet stand auf, verließ das Zimmer und ging im Haus umher. Schließlich kehrte er zurück und legte sich noch einmal auf den Jungen. Da nieste das Kind 7-mal und schlug die Augen auf. Elisa rief nach Gehasi und befahl ihm, hol schnell unsere Gastgeberin. Als sie das Zimmer betrat, sagte Elisa zu ihr, hier ist dein Sohn.
Danke, Silvia. für das Vorlesen des Bibeltextes, einer etwas kuriosen Geschichte. In der Geschichte war es ja so, dass Elisa und Gehasi regelmäßig bei einer Frau zu Gast waren, die eigentlich nicht mehr mit oder von Gott haben wollte. Denn nach eigenen Aussagen war sie zufrieden mit dem, was sie hatte, und sie brauchte einfach nicht mehr. Aber die beiden waren mit ihrer Antwort nicht so zufrieden und wollten hinter die Fassade blicken und haben dahinter gesehen, dass die Frau kinderlos ist und dass sie eine Not mit sich herumgetragen hat. Und in diese Not hinein sprechen sie oder Elisa und verspricht ihr, dass sie einen Sohn haben möchte. Aber die Frau, die möchte das eigentlich gar nicht, denn sie wollte nicht enttäuscht werden von Gott. Darum sagt sie auch: Belüge mich nicht, mach mir keine falschen Hoffnungen. Ich bin ganz zufrieden mit dem, was ich habe. Ich möchte gar nicht mehr, sonst werde ich nur enttäuscht. Die Frau hatte Angst, enttäuscht zu werden. Und darum war sie auch nicht bereit, Löcher zu graben. Sie war nicht bereit, in den Bereichen Löcher zu graben, in denen ihre seelische Not war, wo sie emotional betroffen war, wo ihr Glaube gefordert war, wo das Risiko am größten war, enttäuscht zu werden. Aber an allen anderen Orten war sie durchaus bereit, Löcher zu graben und hat investiert. Weil die Frau hat ja eigentlich enorm investiert. Sie hat Elisa eingeladen, regelmäßig bei ihr zu Gast zu sein, hat ihm danach ein eigenes Zimmer eingerichtet, hat ihn beherbergt, hat ihm alles geboten, ihm noch Möbel gekauft. Die Frau war unheimlich bereit, sich zu investieren. Aber nicht dort, wo ihr Wunderpunkt war. Und ich glaube, das ist heute noch so, dass es Menschen gibt, die investieren sich enorm, in ihr geistliches Leben, ins Gebet. Sie lesen die Bibel, sie fragen nach Gottes Willen, sie besuchen den Gottesdienst, setzen sich ein für die Gemeinde. Menschen investieren sich oft sehr stark, aber nicht unbedingt dort, wo ihre größte Not ist. Wo sie seelisch am meisten betroffen sind, wo sie emotional herausgefordert sind, wo das Löchergraben schwierig ist, Angst macht oder wo das Risiko, enttäuscht zu werden, unheimlich groß ist. Sie wollen nicht, dass es ihnen ergeht wie der Frau in der Geschichte. Denn das Leben dieser Frau, das sagt sie ja selber, das war eigentlich völlig in Ordnung, bis Elisa und Gehasi bei ihr vorbeikamen und ihr eigentlich mehr anbieten wollten. Sie hatte alles, was sie brauchte. Sie war versorgt, sie hatte gute Nachbarn. Ihr fehlt es eigentlich an nichts. Mit der Kinderlosigkeit hatte sie sich arrangiert und sie hat ja regelmäßig interessanten Besuch bei sich zu Hause. Die Frau hatte alles, was sie brauchte und sie wollte eigentlich nicht mehr. Und nun hatte sie sich auf mehr eingelassen und prompt wurde sie enttäuscht. Das Schlimmste, was passieren konnte, ist eingetroffen. Ihr Sohn ist wieder gestorben in ihren Armen. Das Schlimmste ist eingetroffen. Sie musste nicht nur mit der Kinderlosigkeit leben, sondern sie hatte einen Sohn und hat ihn wieder verloren. Nach der Freude, die da aufgekommen war, war die Enttäuschung umso größer, riesengroß. Sie war bereit, sich auf Gott einzulassen und mehr von ihm zu erwarten. Und es endete in einer riesen Enttäuschung. Und ich glaube, das ist ja eine Realität, die wir alle auch kennen. Auch in unserem Leben gibt es Enttäuschungen. Wir lassen uns auf etwas ein und es endet in einer Enttäuschung. Wir beten vielleicht Wochen, Monate lang, Jahre lang und es endet in einer Enttäuschung. Oder wir sind treu im Kleinen Und diese Treue wird einfach nicht belohnt. Unser Dienst hat keine Wirkung. Der Traumpartner verlässt uns. Ein guter Weg, den wir eingeschlagen haben, endet in einer Sackgasse. Eine Hoffnung platzt. Träume gehen nicht in Erfüllung. Das Löchergraben verursacht Muskelkater. Wir werden geführt und enden in der Wüste. Es gibt Enttäuschungen. Und ich erinnere mich, ich habe ja im Mai habe ich ja eine Beerdigung gehabt von einer Missionarin, die ich mehrere Jahre begleitet habe. Die Frau hat einen wunderbaren Dienst getan, klassische Missionsarbeit unter Kindern, mitten im Busch, aufopferungsvoll, selbstlos, hat Krebs bekommen. Und als sie die Diagnose hatte, haben wir gesagt, wir wollen mehr von Gott erwarten und wir fasten. Wir fasten einmal. Wir lassen uns auf etwas Ungewohntes ein und fasten. Und wir haben gefastet. Aber es hat nichts genützt. Eine Enttäuschung. Manchmal, wenn man mit Gott unterwegs ist und mehr von ihm erwartet, dann kann es zu einer Enttäuschung kommen. Und das ist schmerzhaft. Das tut weh. Da kommen Zweifel auf. Da ist es so, dass der Glauben hinterfragt wird. Es rüttelt am Selbstbild und am Weltbild und auch am Gottesbild. Das demotiviert, weiter Löcher zu graben. Es belastet die Beziehung zwischen uns und Gott. Und die Reaktion von vielen Menschen auf solche Enttäuschungen ist, sie werfen den Pickel fort. Sie verkaufen die Schaufel, sie brauchen sie nicht mehr, weil sie nicht mehr bereit sind, Löcher zu graben. Und sie wollen eigentlich mit Gott nichts mehr zu tun haben, der mehr verspricht, als man hat. Sie wollen das nicht mehr. Aber ich frage euch, ist das eine Reaktion, die hilfreich ist? Willst du das in deinem Leben? Zu sagen, ich bin enttäuscht geworden und nun erwarte ich einfach nichts mehr. Stillstand, keine Löcher mehr, nichts mehr von mehr. Nein, ich glaube nicht. Das kann es doch nicht sein. Das kann doch nicht Christsein sein und Nachfolge. Sicher nicht. Und das sagt auch diese Geschichte, weil erstaunlicherweise endet die Geschichte ja nicht in einer Enttäuschung. Sie endet nicht in einer Enttäuschung. Am Ende bekommt die Frau ja mehr von Gott und erlebt mehr mit Gott. Denn sie ist bei einigen der wenigen Totenauferweckungen dabei, die im Alten Testament aufgeschrieben sind. Es hat nicht in einer Enttäuschung geendet. Und ich glaube auch, dass unsere Geschichte nicht in einer Enttäuschung endet. Unsere persönliche Geschichte endet nicht in einer Enttäuschung. Sie endet damit, dass wir mehr mit Gott erleben werden, als wir uns jemals erträumt haben. Wenn wir in Gottes ewigem Reich sind, wird es so sein, dass jeder von uns erstaunt ist, wie viel mehr es noch gibt. Aber bis zu diesem Tag gehören Enttäuschungen zu unserem Leben. Enttäuschungen gehören zum Leben. Die gehören einfach dazu. Nur wo nichts mehr lebt, gibt es keine Enttäuschungen. Nur wo der Glaube tot ist, wird man nicht mehr enttäuscht. Aber wenn dein Glaube lebendig ist, dann gehören Enttäuschungen dazu. Und das Verrückte ist, sie sind nicht nur schlecht. Enttäuschungen sind nicht nur schlecht. Sie trainieren den Glauben. Wenn im Leben alles glatt läuft, alles nach Wunsch, alle Träume in Erfüllung gehen, jedes Gebet erhört wird, jede Aktion von dir von Erfolg gekrönt ist, du keine Konflikte hast mit niemandem in deinem Umfeld, wenn das Graben von Löchern problemlos ist und überhaupt keine Mühe bereitet, dann wird der Glauben nicht trainiert, kaum trainiert. Er wird dort trainiert, wo man mit Enttäuschungen konfrontiert ist, wo man mit Enttäuschungen kämpfen muss, so wie die Frau in der Geschichte. Sie erlebte ja den Super-GAU in ihrem Leben. Ihr Sohn war gestorben. Aber erstaunlicherweise, ihr Glauben nicht. Genau das Gegenteil war der Fall. Die Frau beweist ja ein unglaubliches Vertrauen in Gott und in sein Handeln. Sie versteckt den toten Sohn in dem Zimmer, wo Elisa normalerweise gewohnt hat, und sagt ihrem Mann überhaupt nichts, dass der Sohn gestorben ist. Und damit verhindert sie, dass ihr Mann ein Begräbnis einleitet. Weil normalerweise hat man im Orient innerhalb von 24 Stunden die Toten begraben. Und hätte man das gemacht, dann wäre ihre Hoffnung, ihr Glauben, ihr Vertrauen mit ihrem Sohn begraben worden. Aber die Frau, die hatte noch Glauben. Ihr Glaube war noch nicht tot. Und darum hat sie diese Aktion gemacht, die eigentlich völlig kurios ist im ersten Moment, und hat sich danach auf den Weg gemacht, um zu Elisa zu gehen und Hilfe von Gott zu erfahren. Und von dieser Hilfe hat sie sich nicht abbringen lassen, trotz aller Widerstände, die ihr da begegnet sind. Dem Ehemann, dem hat sie auf die kritische Frage keine Antwort gegeben, hat ihn links stehen lassen, hat sich auch nicht von dem etwas lahmen Esel abbringen lassen, den hat sie angetrieben bis zur weiß nicht was. Den Gehasi, dem ist sie auch ausgewichen, hat ihn irgendwie kalt gestellt, indem sie seine Frage eigentlich falsch beantwortet hat. Und dann, als sie bei Elisa angekommen war, hat sie sich auf den Boden geworfen, hat ihr Anliegen vorgebracht und sie hat darauf bestanden, dass er mitkommt und nicht einfach nur den Gehasi schickt. So verhält sich keine Frau, die aus Enttäuschung den Glauben verloren hat. So verhält sich eine Frau, deren Glauben durch Enttäuschung gestärkt worden ist. Und ich glaube, so kann es auch in unserem Leben sein, dass Enttäuschungen unseren Glauben stärken. Enttäuschungen sind schmerzhaft. Niemand möchte sie, ich auch nicht. Das ist ein Kampf. Das ist bedrohlich für den Glauben, das ist so. Es ist eine Prüfung für unser Vertrauen auf Gott. Aber sie trainieren unseren Glauben. Und dieses Training ist nicht einfach nur so, um sich geistlich zu bewegen, sondern dieses Training lohnt sich. Nach Enttäuschungen weiter zu beten, weiter zu hoffen, das lohnt sich. Trotz Enttäuschungen Löcher zu graben, trotz Enttäuschungen noch einmal mehr von Gott und mit Gott erleben zu wollen, das lohnt sich. Denn unser Glaube wird belohnt. Im Hebräer steht, darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Gott möchte uns durch dieses Bibelwort sagen, werft euer Vertrauen nicht weg. Gebt die Hoffnung nicht auf. Grabt weiter eure Löcher in euren Tälern. Und wenn sie noch so trocken sind, hört nicht auf, mehr von Gott und mit Gott zu erwarten. Denn Glauben wird belohnt. Manchmal wird er belohnt, wie man es sich erhofft hat. Manchmal wird er belohnt, wie man es sich erbeten hat. Oder wie man es gerne möchte. So wie bei dieser Frau. Sie hatte gehofft und geglaubt, dass Gottes Versprechungen nicht sterben können. Sie hat geglaubt, dass Gott noch eine finale Überraschung bereithält. Sie hat geglaubt und gehofft, dass Gott mehr bereithält für sie als nur eine Riesenenttäuschung. Und ihr Glaube wurde belohnt. Glauben wird belohnt. X-fach gibt es biblische Berichte, wo Glauben belohnt worden ist. Der Mann, der Hauptmann von Kapernaum, hat geglaubt, dass Jesus nur ein Wort sprechen muss und dass sein Sohn geheilt wird. Und sein Glaube wurde belohnt, hat Jesus ihm zugesagt. Der Blinde hatte geglaubt, dass Jesus ihn heilen kann, und sein Glaube wurde belohnt. Der Verbrecher am Kreuz hat geglaubt, dass wenn Jesus das möchte, dass er mit ihm im Paradies sein wird, und sein Glaube wurde belohnt. In der Bibel, 2000 Jahre Kirchengeschichte, so viele Menschen haben erlebt, dass Glauben belohnt wurde, weil ihr Gebet erhört wurde, ihre Erwartungen erfüllt, Wunsch, den sie gehabt hatten, eine Realität wurde, weil Gott die Löcher gefüllt hat mit Segen, mit Regen und sie mehr von Gott erlebt hatten. Und für so viele Menschen hat es sich gelohnt zu glauben, obwohl sie enttäuscht wurden. So viele Menschen, für sie hat es sich gelohnt zu glauben, obwohl sie enttäuscht wurden. Denn Glauben lohnt sich nicht nur dann, wenn er direkt belohnt wird. Du hast deinen Wunsch, er wird erfüllt. Du hast deinen Traum, er geht in Erfüllung. Glauben lohnt sich nicht nur dann. Denn Glauben ist etwas, das man ansammeln kann. Glauben kann man ansammeln. Es gibt so etwas wie ein Glaubenskonto. Und auf diesem Glaubenskonto sind all die Momente und Situationen angesammelt, in denen du Gott vertraut hast. Und Gott selbst hat den Überblick über dieses Glaubenskonto. Auch wenn du selbst dich nicht mehr erinnern kannst, an welchen Punkten du in deinem Leben Gott vertraut hast. Gott hat den Überblick. Er kann sich erinnern und Gott kann rechnen. In 1. Mose 15,6 steht: Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. In dem Vers steht, Gott kann rechnen. Gott kann rechnen. Auch wenn wir das manchmal gar nicht glauben. Er kann rechnen. Und das hebräische Wort für rechnen, das heißt, das hat eine Mehrfachbedeutung für wahrnehmen und dann durch die Wahrnehmung aufrechnen, also rechnen. Gott hat den Glauben von Abraham wahrgenommen. Gott hatte die Übersicht über das Glaubensleben von Abraham und er hat ihm sein Glauben und sein Vertrauen angerechnet. Er hat es auf das Glaubenskonto von Abraham angerechnet, hinzugefügt, weil Abraham ihm vertraut hat. Und Abraham hat Gott vertraut, obwohl er Enttäuschungen erlebt hat. Abraham ist ja der Vater des Glaubens. Aber Abraham hat Enttäuschungen erlebt. Schlussendlich hat ihn ja Gott aus seiner Heimat gerufen und hat ihm ein Versprechen gemacht, mehr mit ihm und von ihm zu erleben. Und erlebt hat er eigentlich nichts von dem. Gott hat ihm versprochen, dass er viele Kinder haben wird und ein Volk aus ihm entsteht. Und er war kinderlos geblieben. Und das Erste, was ihm erwartet hatte in dem Land, in das er gehen sollte, war eine Hungersnot. Also Abraham wusste, was Enttäuschungen sind. Und trotzdem hat er Gott vertraut. Und Gott hatte ihn gesegnet. Hatte ihm das aufgerechnet und hatte ihn gesegnet. Und ich glaube, dass tut Gott auch in unserem Leben. Gott sieht, wo wir ihm vertrauen. Gott weiß, wo wir glauben. Er vergisst nicht, welche Löcher wir gegraben haben. Er notiert sich ganz speziell die Momente, in denen wir mehr von ihm erwarten, obwohl wir enttäuscht worden sind. Und ich glaube, er segnet uns einfach an anderer Stelle. Nicht dort, wo wir uns das vielleicht gedacht haben, sondern an einem anderen Ort. Nicht dort, wofür wir gebetet haben, sondern in einer anderen Situation. Überlegt euch doch, wenn ihr über das Ganze schaut, euer Leben betrachtet, da gibt es vielleicht Punkte, da habt ihr Enttäuschungen. Und die sind real, die kann man nicht einfach wegdiskutieren oder irgendwelche frommen Sprüche daherbringen und die sind irgendwie dann so klein und winzig oder verschwinden. Die verschwinden nicht, die sind da. Aber an wie vielen anderen Orten hat Gott gesegnet, beschenkt, war er großzügig und so weiter. Ich kenne doch auch x Enttäuschungen in meinem Leben, mit denen ich kämpfe. Aber ich kann euch noch viel mehr andere Situationen, Momente und Bereiche nennen, in denen Gott mich segnet, weil er rechnen kann. Und es nicht einfach eine 1-zu-1-Reaktion ist, Vertrauen und dann Belohnung, aber im Ganzen gibt es eine Belohnung. Denn Gott belohnt unser Vertrauen. Unser Vertrauen hat eine große Belohnung. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Mit diesem Vers möchte ich schließen und wir hören ein Lied des Chors. Und während der Chor das Lied singt, ist vielleicht der Moment, in dem du dir überlegen kannst, wo du gesegnet wurdest, an einem anderen Ort, als du enttäuscht worden bist. Darf ich euch bitten? Vielleicht, wenn du noch keine Löcher gegraben hast, wo du Löcher graben könntest, klein beginnen, mehr von Gott erwarten und ich kann diese Schaufel hier ausleihen, wenn jemand sie braucht.